Wir wollen unsere Bibeln aufschlagen, ihr Lieben, Galater 1. Und heute werden wir uns die Verse 15 bis 24 anschauen. Das ist der letzte Abschnitt eigentlich des größeren Abschnitts, der in Vers 11 anfängt. Aber wir mussten unterbrechen, weil da so viel an Informationen uns weitergegeben wird, dass wir zwei Predigten daraus machen mussten, oder ich musste zwei Predigten daraus machen. Und überschrieben habe ich diesen größeren Abschnitt, Vers 11 bis 24, mit den Worten: der Ruf Gottes. Der Ruf Gottes. Und darum geht es in diesem Abschnitt. Es geht darum, wie der Apostel Paulus, der vorher ja Saulus war, die Gemeinde verfolgt hat, von Gott selbst auserwählt wurde, gerufen wurde und berufen wurde für den Dienst. Das ist interessant. Ja, nicht interessant, das ist... Es ist so, dass er in diesem Brief an Galater das eben sehr detailliert weitergibt. Und es geht um eine bestimmte Absicht, die wir gemeinsam schon überlegt haben. Es geht um seine apostolische Autorität. Wo kommt sie eigentlich her? Und wenn die Galater das einmal verstanden haben, wo die apostolische Autorität des Apostel Paulus tatsächlich kommt, dann verstehen sie auch, ganz genau, oder sollten Sie ganz genau verstehen, wie Sie seine Predigt einzuordnen haben und auch wie wir heute ja, seine Briefe einzuordnen haben, die wir im Neuen Testament finden. Und so sehen wir in den Versen 11 bis 14 zunächst einmal, ich mache eine kurze Wiederholung, da sagt der Apostel Paulus einmal, was das Evangelium eigentlich ist, was er predigt. Und er weist ganz genau darauf hin oder sehr sorgsam darauf hin, dass das Evangelium nicht ein Gedankengut eines Menschen ist. Es ist nicht Menschenwort, hat sich kein Mensch ausgedacht, sondern es kommt von Gott selbst. Es ist Gottes Wort, das Wort Gottes. Dann erklärt der Apostel Paulus, dass er dieses Evangelium, das von Gott kommt, auch auf eine übernatürliche Weise empfangen hat. Das war eine direkte Offenbarung an ihn gewesen durch Jesus Christus. Und Paulus selbst deutet darauf hin, dass in dem vor uns liegenden Text, wir werden das gleich heute gleich gemeinsam ansprechen, dass er für 3 Jahre ja, praktisch von Jesus selbst dort in Arabien in dem Evangelium unterrichtet worden ist und dass diese Unterweisung nicht durch einen Jünger gekommen ist oder nicht von einer Gemeinde kam, sondern durch Jesus selbst. Das war eine übernatürliche Offenbarung an ihn. Und lass mich ganz kurz heute noch etwas hinzufügen, was ich letzten Sonntag vielleicht hätte mehr unterstreichen sollen. Schaut einmal, die Heilige Schrift sagt uns, Hebräer 1, 1 und 2, ihr kennt diesen Vers oder diese 2 Verse auswendig. Es wird gesagt, nachdem Gott in vergangener Zeit vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. So, Gott hat seinerzeit durch die Propheten gesprochen. Wir sagen, jawohl, das wissen wir. Nun aber spricht er durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und Jesus Christus spricht durch die Apostel zu uns. Er spricht durch die Apostel, die seine Lehre gehört haben und nun aufgeschrieben haben und wir diese nun im Neuen Testament haben. Und deshalb war es wichtig für Paulus, dass seine Leser diese Wahrheit eben auch verstehen. Paulus, auch wenn er nicht einer der ursprünglichen 12 Jünger gewesen ist, ist ein Apostel des Herrn Jesus Christus. Er ist dem auferstandenen Jesus Christus begegnet vor den Toren Damaskus, ja, das wissen wir. Er hat ihn gesehen, genauso wie die Jünger Jesu seinerzeit. Jesus hat dem Apostel Paulus, zu diesem Zeitpunkt war er noch Saulus, im Evangelium unterrichtet und ihn drittens in den Dienst selbst berufen, genauso wie die Jünger. So, die Leser sollten also diese Wahrheit und das Verstehen und dieses Wissen haben, damit sie dementsprechend auch die Predigt des Apostel Paulus einordnen können. Sie sollen es verstehen, es ist nicht das, was Paulus sich ausgedacht hat, sondern etwas, was Gott ihm anvertraut hat, durch Jesus Christus selbst. Und das Letzte, was wir letzten Sonntag eben worüber wir nachgedacht haben, war, dass Paulus nun erzählt, in diesem Zusammenhang, wie sein Leben eigentlich vor der Bekehrung gewesen ist. Wir haben festgestellt, dass Paulus ein jüdischer Mann gewesen ist und der frommste aller frömmsten Juden seiner Zeit. Er war ein Eiferer im Gesetz und nicht nur das, auch ein Eiferer in Bezug zu den Satzungen der Väter. Und das heißt, dass die mündliche Überlieferung der Juden für ihn genauso wichtig war, wie das, was er in den 5 Büchern Mose gelesen hat. Und ihr Lieben, die mündliche Überlieferung der Juden ist Menschenwort. Ja, es ist nicht Gottes Wort, es ist nicht inspiriert. Und das müssen wir ja verstehen. Und ich denke, wir verstehen das. So, heute machen wir weiter. Wir wollen sehen, was Paulus im Zusammenhang seiner Bekehrung im Besonderen erwähnt. Schaut einmal Verse 15 bis 16a. Er schreibt oder er sagt, als aber Gott, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Ja? Ich unterstreiche es noch einmal für uns, was wir eben gelesen haben. Es hat Gott dem Vater wohlgefallen, was im Zusammenhang des Apostel Paulus. Einmal, Paulus auszusondern von Mutterleibe an. Zweitens, Paulus in seiner Gnade, in Gottes Gnade zu berufen. Drittens, dem Paulus seinen Sohn Jesus Christus zu offenbaren. Eigentlich steht das in Paulus Jesus Christus zu offenbaren. Das ist noch viel intensiver, ja, ein intensiverer Hinweis darauf, wie das geschehen ist. Es ist in Paulus geschehen, aber Gott ist dafür verantwortlich. Und viertens wurde Paulus zum Dienst berufen, eben auch durch Gott. Und wir sagen, Gott hat es wohlgefallen, er hat ausgesondert, er hat bestimmt, er hat berufen, er hat den Auftrag gegeben. Das alles macht Gott im Leben des Apostel Paulus. Was machte Paulus? In diesem Fall war es noch Saulus. Hier in diesem Text sehe ich nichts. Aber wenn wir ein bisschen weiterlesen, dann stellen wir fest, dass Paulus doch etwas getan hat. Er sagt, ich ging nach Arabien. In anderen Worten, Paulus erlebend, erfahrend diese gewaltige Gnade Gottes in seinem Leben. Er bleibt nicht untätig, er bleibt nicht passiv, er kann das gar nicht. Er macht sich auf den Weg. Paulus streckt seine Füße nicht aus und sagt, oh, jetzt warte ich mal, bis der Herr Jesus kommt und dann werde ich mich über die wunderbare Ewigkeit in der Herrlichkeit freuen. Er setzt sich in Bewegung. Und das ist das Prinzip, was wir hier in diesen Versen auch erkennen sollen. Ja, in dieser Berichterstattung des Paulus. Gott ist souverän in dem Bekehrungsgeschehen des Apostel Paulus. 100%. Der Apostel Paulus spricht davon, das ist Gottes Wort. Und erlebend diese Gnade Gottes, das lässt den Paulus nicht so, wie er vorher war, ja, sondern es verändert ihn, es krempelt ihn und es energizes him, es befähigt ihn, vorwärts zu gehen, sich in Bewegung zu setzen. So, wenn Gott in seiner Gnade einen Menschen wirklich erreicht, wenn Gott einen Menschen regeneriert, durch den Heiligen Geist. Der Mensch wird nicht dasselbe bleiben. Nie und nimmer. Die Ziele werden sich ändern. Die Prioritäten werden sich ändern. Der Geschmack wird sich ändern. Ja, für das, was einem lieb ist. Und auch Die Richtung der Bewegung wird sich ändern. Wir werden auf Jesus zugehen, wir werden Nachfolger Jesu Christi werden. So ein passiver Christ ist in keiner Weise ein Christ, wirklich Christ, dem biblischen Verständnis nach. Ein passiver Christ, der sich in keiner Weise im Reiche Gottes einsetzt. Weder in der Gemeinde, noch in irgendeinem der Missionsbestreben, noch in irgendeinem der Dienst in dieser Welt, dass er Besuche macht bei den verschiedenen Gefängnisseelsorge zum Beispiel, kann man auch machen in dieser Welt. Das ist ein Dienst, den man als Christ tun kann und sollte. So, wenn ein Christ in keiner Weise sich einsetzt, also passiv bleibt, nichts macht in der Gemeinde, nichts tut im Missionsbestreben der Gemeinde, der ist ein Christ nur dem Namen nach. Ein echter Christ ist ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Er lässt sich einsetzen. Er macht sich auf den Weg. Er tut etwas. Und all die Namenschristen, und wisst ihr, es gibt deren genug in den Gemeinden, leben eigentlich in einem sehr gefährlichen Zustand. Die Bibel nennt diesen Zustand Selbstbetrug. So, wenn wir als Menschen Gottes die Gnade Gottes erlebt haben, wirklich erfahren haben, diese Gnade Gottes verstanden haben, was es doch meint, dass wir unterwegs waren in die Hölle und nun davor aber bewahrt werden, eben durch das Opfer des an Jesus Christus, und nicht aktiv werden, dann ist irgendwas verkehrt. Und das meint eben, dass Jesus unser ganzes Leben dann, wenn wir unser Leben ihm anvertraut haben, dass Jesus unser Leben bestimmt, unsere Vorlieben, unsere Prioritäten bestimmt. Schließlich beten wir, ja, dein Wille geschehe. Ja, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und so auch in unserem Leben ist es uns wichtig, dass der Wille Gottes in unserem Leben geschieht. Natürlich. Wenn wir wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist, dann ist es uns sehr wichtig, was der Wille des Herrn Jesus ist, nicht unser Wille. Und ihr Lieben, was richtig und wichtig ist für den Apostel Paulus, Gott sondert ihn aus von Mutterleibe an, Souveränität Gottes. Gott ist der, der in seiner Gnade ihn berufen hat. Gott ist derjenige, der in ihm Jesus Christus offenbart, sodass er nun tatsächlich erkennen kann, dieser Jesus von Nazareth ist der Messias Gottes und nicht nur ein guter Lehrer. Und auch wenn Gott selbst ihn dann zum Dienst beruft, für uns gilt das Gleiche. Wenn das für Paulus stimmt, dann ist für uns das auch richtig und wichtig. Epheser 2, Vers 10. Es wird gesagt, ein wunderbarer Vers, denn sein Gottes Gebilde sind wir. Überlegt einmal, was da gesagt wird. Denn sein Gebilde sind wir. So, die Neugeburt, die geschieht, das ist etwas, was Gott bewerkstelligt. Und nun sind wir neue Menschen praktisch, wie das Wort Gottes sagt. Und das vollbringt Gott. Wir sind sein Gebilde. Er ist derjenige, der dieses Gebilde schafft. Und dann wird gesagt, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihn wandeln können. Und das geht natürlich über unseren Verstand, aber wir anerkennen das, verstehen das, Gott ist souverän. Und diese guten Werke, die er für uns bereitstellt, damit wir sie in ihnen wandeln, es geht über unser Verständnis hinaus, ja, aber wir wissen, was gemeint ist. Gott wirkt von Anfang an bis zum Ende alles in unserem Leben in seiner Gnade. Der Dienst der guten Werke, das ist es, was unser Leben als gläubige Menschen kennzeichnen muss. Und wenn es nicht da ist, dann haben wir ein Problem. Wenn wir nicht einmal das Verlangen dazu haben, diese guten Werke zu tun, zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus, dann haben wir ein Problem. Aber ich möchte ganz kurz noch dieses Berufenwerden in der Gnade Gottes unterstreichen durch einige Illustrationen, die ich gerade letzte Woche erlebt habe. Das war so interessant. Letzten Sonntag, genau vor einer Woche, habe ich mich mit einem Bruder unterhalten und der hat mir von einem Menschen erzählt, einem Bekannten erzählt, der sich bekehrt hat in Deutschland. Und dieser, der sich bekehrt hat, sein Bekannter, er war drogenabhängig gewesen. Ein Junkie. Ja. Und an einem Tag wollte er seinem Leben ein Ende setzen. Und in der Gegenwart seiner Drogenkumpanen, mit denen er immer Drogen genommen hat, hat er sich eine Überdosis gegeben. Ja, und nicht nur das, er hat auch eine Handvoll mit Pillen gehabt, die auch geschluckt, wer weiß, was das war. Und als seine Kumpels das mitbekommen haben, die haben so einen Schreck gekriegt, der lag am Sterben. Die haben sich davon gemacht. So anstatt Hilfe zu holen, haben sie sich davon gemacht, sie wollten nicht dabei sein, wenn er stirbt und wenn ihn jemand findet und sie auch findet. So, die machten sich aus dem Staub. Dieser junge Mann, der die Überdosis genommen hat und die Pillen geschluckt hat, hat überlebt. Ohne dass ein Mediziner gekommen ist und ihm geholfen hat, ihm den Magen ausgepumpt hat, was weiß ich, all diese Prozedur. Er hat überlebt. Und später erzählte er seinen Drogenkumpanen, dass in diesem Zustand, wo er schon am Sterben war, Gott zu ihm gesprochen hat und ihm noch eine Möglichkeit gegeben hat, dass er sein Leben umkrempelt. Und das ist auch passiert. Er ist aus diesem Koma erwacht, ja, war selbst überrascht, dass er noch am Leben ist. Und für ihn war das klar, ja, was er mit seinem Leben nun macht. Und jetzt ist er ein Missionar. Am selben Tag, am Sonntag, hat die Schwester Miriam mir auch von einem jungen Mann erzählt, der ein Räuber gewesen ist, der Einbrüche begangen hat, ein Einbrecher, und er ist in einem Haus eingebrochen von einem Pastor. Und der Pastor hat das mitgekriegt und seine Frau, und dann ist er auf den Pastor los und hat auf ihn eingestochen. Und als dieser junge Mann auf den Pastor eingestochen hat, hat der Pastor einige Worte gesagt, hat ihm gesagt, dass er ihm vergibt, dass die Liebe Christi auch ihn erreichen kann. Und das hat ihn so erschrocken, ja, und dann hat er sich auf und davon gemacht. Er wurde nachher von der Polizei erwischt, musste einige Jahre ins Gefängnis, aber in dieser Zeit ist der Pastor und seine Frau, der Pastor hat überlebt, Pastor und seine Frau haben diesen jungen Mann besucht im Gefängnis. Ich glaube, das waren 8 Jahre, hast du gesagt, soweit ich mich erinnern kann. Und der junge Mann, überwältigt von diesem Zeugnis dieses Ehepaares, überwältigt auch von der Botschaft des Evangeliums, hat dort im Gefängnis sein Leben Jesus Christus übereignet. Was ist das? Gnade Gottes. Mit dem Junkie, mit dem Drogenabhängigen, wir sagen, Gnade Gottes, Gnade ohne Ende. Mit diesem Räuber genau dasselbe, Gnade Gottes. Und dann vor 2 Wochen hat mir die Schwester Müller erzählt von ihrem Enkelsohn in Deutschland, der, stellt euch mal vor, 50 Jahre ist, der nun aber zum Glauben kam. Wie ist er zum Glauben gekommen? Er hat einen Freund gehabt, einen guten Freund. Und dieser Freund war ein Gauner. Ja, im Deutschen sagt man, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Kennt ihr das? Ja, so dass das... Naja, und dieser Gauner, der Freund von dem Enkelsohn von der Schwester Müller, ist zum Glauben gekommen. Wo er das Evangelium gehört hat, weiß ich nicht. Und das hat sein Leben so verändert, dass er auch wollte, dass sein bester Freund, der Enkelsohn von Schwester Müller, auch das Evangelium hört. Und so hat er ihn beknetet. Komm doch mit in die Gemeinde, komm doch mit. Und schließlich hat er eingewilligt, der Enkelsohn von der Schwester Müller ist hingegangen. Und durch die Predigt wurde dieser Mensch natürlich aufgrund des Wirkens des Heiligen Geistes bekehrt. Hat sein Leben Jesus Christus anvertraut. Und das Erste, was er machte, ist, es seine Oma anzurufen, von der er wusste, dass sie für ihn für 50 Jahre gebetet hat. Ihr Lieben, Gnade Gottes? Absolut, die Gnade Gottes. So jedes dieser drei Bekehrungsgeschichten. Und ich könnte, und ihr könntet auch eine Bekehrungsgeschichte, ihr könnt auch eure Bekehrungsgeschichte hier einfügen. Die Menschen haben verschiedene Hintergründe gehabt. Der eine war ein Drogenabhängiger, der eine war ein Bandit, der andere war ein, naja, wir würden sagen, vielleicht normaler Mensch. Aber das Gemeinsame, was sie haben, ist eben, dass sie allein durch die Gnade Gottes sich bekehren konnten, zum Glauben gefunden haben. Alle drei haben sich auf den Weg gemacht, dann auch in die Nachfolge. Der Drogenabhängige wurde ein Missionar. Der Einbrecher hat, nachdem er die 8 Jahre abgesessen hat, geheiratet, hat eine Familie gegründet und nun unterrichtet er seine Kinder im Glauben, ging ganz normal zu der Gemeinde, wunderbar. Ja? Und wie gesagt, der Enkelsohn von Schwester Müller, ich weiß nicht, was er macht, aber das Interessante ist, dass er sofort wusste, was er als erstes tun sollte, oder? Er ruft seine Oma an und sagte, er wusste, dass die Oma für ihn betet, er wusste das, und sagte zu seiner Oma, Oma, wir werden uns in der Ewigkeit sehen. Gnade Gottes, Gnade Gottes. Und ihr Lieben, aber mit unserem Leben ist es genauso. Wenn wir wissen, wer Jesus Christus wirklich ist, wenn wir wirklich die Regeneration durch den Heiligen Geist, die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist erfahren haben, das ist Gnade Gottes. Wir haben letzten Sonntag gesungen, nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt. Ich bin einer, den die Gnade fand. Und das ist richtig. Das ist richtig. Und das ist das Evangelium. Genau das Evangelium, das Paulus predigt und lehrt, wenn er unter anderem sagt, denn aus Gnaden seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Selbst der Glaube ist nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus den Werken, damit sich niemand rühme. Da gibt es überhaupt nichts, was wir sagen können, ja, wo wir uns rühmen können, sagen, aber ich habe dies und jenes getan, aber und nein. Gottes Gnade, es ist Gottes Gabe und wir preisen Gott dafür. Wir kommen jetzt zu den Versen 16b bis 24 und hier geht es um das Leben des Apostel Paulus nach seiner Bekehrung. Auch sehr interessant, die Dinge, die er aufschreibt. Einiges will ich unterstreichen, manches lasse ich dann aber aus. Er sagt, als er mir nun seinen Sohn offenbarte, mir ganz persönlich, ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus unter den nichtjüdischen Völkern zu verkünden. Und daraufhin holte ich nicht erst den Rat von Menschen ein. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die schon vor mir Apostel waren, um sich praktisch den Segen abzuholen von dieser Muttergemeinde. Nein, ich machte mich auf den Weg nach Arabien und von Arabien kehrte ich nach Damaskus zurück. Erst dann, 3 Jahre später, ging ich nach Jerusalem, um Petrus kennenzulernen und blieb 2 Wochen bei ihm. Von den anderen Aposteln habe ich während dieser Zeit keinen gesehen, außer Jakobus, dem Bruder des Herrn. Was ich euch schreibe, schreibe ich in der Gegenwart Gottes. Ja? Er ist mein Zeuge, dass ich nicht lüge. Und daraufhin ging ich nach Syrien und Zilizien. Die christliche Gemeinde in Judäa hingegen kannte mich damals noch nicht persönlich. Das Einzige, was sie immer wieder hörten, war, achten wir drauf, er sagt, was sie hörten, sie haben Apostel Paulus nicht gesehen, was sie hörten. Das Einzige, was sie immer wieder hörten, war, der uns früher verfolgte, verkündet jetzt das Evangelium. Er tritt für den Glauben ein, den er damals auszurotten versuchte. Und sie priesen Gott für das, was mit mir geschehen war. So, wir fragen uns, warum macht Paulus das? Ja, warum beschreibt er im Einzelnen seinen Werdegang nach seiner Bekehrung? Und die Antwort ist, und das habe ich in der letzten Predigt schon angeschnitten, es lag dem Paulus sehr am Herzen, dass seine Leser es genau wissen, dass das Evangelium, das von ihm gepredigt worden ist, er nicht von Petrus gehört hat und nun weitergibt, was Petrus gesagt hat oder Jakobus, dass er auch in der Gemeinde nicht gewesen ist und dann den Segen der Gemeinde gehabt hat und dann erst ausgesandt worden ist, die Gemeinde in Jerusalem, ja, sondern dass er von dem auferstandenen Herrn Jesus Christus in diesen 3 Jahren in Arabien selbst unterrichtet worden ist. So, er fragte sich, er besprach sich nicht mit den Aposteln über das Evangelium, warum nicht? Weil der Einzige, der ihn gelehrt hat, der ihn beraten hat, Jesus Christus selbst war. Und ich möchte uns hier auf einen Begriff aufmerksam machen. Und dieser Begriff ist Arabien. Steht bei euch auch, Arabien. Wortwörtliche Übersetzung dieses Wortes ist ein verlassener und spärlich besiedelter Ort. Eine Wüste, kann man sagen. Und das ist es, was Paulus auch wichtig ist zu erwähnen, dass diese 3 Jahre der Belehrung durch Jesus in der Abgeschiedenheit der Wüste, sage ich mal, sich vollzogen hat. Wir denken darüber nach und denken, oh, das ist ja ein biblisches Prinzip. Wer wurde in der Wüste noch unterrichtet? Wer fällt euch ein? Moses. Moses. 40 Jahre wurde er von den Ägyptern unterrichtet. Er war nicht bereit für den Dienst, für den Gott ihn berufen hat. Er musste 40 Jahre in die Wüste und da musste er die ganze Weisheit Ägyptens vergessen und das lernen, was Gott ihm beibringt, also die Weisheit Gottes. Und dann war er bereit für den Dienst. Wir denken an den in Depressionen verfallenen Propheten Elia. Er musste auch in die Wüste, um Gott zu begegnen. Und im Besonderen an diesem einsamen Ort unterwiesen zu werden. Wir denken an den König David. Ja? Als Saul ihn verfolgt hat, er war auch in der Wüste. Und in dieser Zeit wurde er auch von Gott selbst vorbereitet für den Dienst als König. Und bis heute gibt es keinen beliebteren König im Judentum als den König David. Johannes der Täufer lebte die meiste Zeit seines Lebens in der Wüste von Judäa, bevor er den Dienst als Wegbereiter des Messias angefangen hat. Und Jesus selbst wurde in die Wüste geführt vor seinem Dienst für wie lange? 40 Tage, 40 Nächte. Ja. So, wir sehen, dass Gott in seiner Allwissenheit den Apostel Paulus nicht nur in dieser Weise geführt und zubereitet hat, für den Dienst an den Heiden. Gott wollte auch, dass wir als Leser den Werdegang des Apostel Paulus im Lichte auch des Alten Testaments sehen und erkennen, dieser Paulus ist tatsächlich ein Diener Gottes, den Gott selbst zubereitet hat in der Wüstenzeit für den Dienst, den er nun tut durch sein Predigen und sein Lehren. Paulus ist ein Diener Gottes, ebenso wie Moses und Elias gewesen sind. Paulus schreibt weiter, dass er nach Syrien und Zilizien gegangen ist und wir denken, so what, ja, was ist nun damit? Welche Bedeutung hat das? Die Bedeutung ist, bedeutend ist diese Erwähnung deshalb, denke ich, ich weiß nicht genau, aber ich denke einmal, dass Paulus, wie gesagt, nicht zu der Muttergemeinde gegangen ist in Judäa und diese Gemeinde hat ihn eigentlich gar nicht gesehen. Vers 23 sagt, sie haben nur von ihm gehört, aber ihn nicht gesehen. Erst etliche Jahre später, wenn wir in Kapitel 2 lesen, sagt er, dass nach 14 Jahren, ich denke, oder die Bibellehrer sagen uns, 14 Jahre nach seiner Bekehrung, ist es das erste Mal wahrscheinlich, dass der Apostel Paulus die Gemeinde in Judäa besucht hat. Da gibt es Unstimmigkeiten, aber wie auch immer. Ich weiß nicht, warum Paulus nicht in die Muttergemeinde gegangen ist oder nicht aufgetaucht ist und dann sein Zeugnis da vor allen erzählt hat. Vielleicht hat er sich geschämt. Ich weiß es nicht. Er hat da die Gemeinde verfolgt. Und die Gemeinde in Judäa hat das erlebt, wie furchtbar er die Gemeinde verfolgt hat. Er wollte sich vielleicht nicht blicken lassen. Ich weiß es nicht. Der Punkt ist aber, denke ich, dass, wie gesagt, es war nicht die Jerusalemer Gemeinde, die ihn ausgeschickt hat, irgendwo den Dienst zu tun. Welche Gemeinde war es gewesen? In Antiochien. Antiochien. Und auch diese Gemeinde hat nur dann darauf reagiert, als der Heilige Geist, ja, sie in dieser Weise dann auch beeinflusst hat, das zu tun. Aber eins ist klar. Der Bericht an dieser Stelle über den Werdegang des Apostel Paulus dient dazu, den Lesern die Stellung des Paulus als Apostel und seine Autorität richtig einordnen zu können. Ja, der Leser, wir sollen wissen, das, was Paulus lehrt, ist das, was Jesus ihn gelehrt hat. Durch Paulus spricht Jesus selbst zu der Gemeinde. Und wichtig wird es dann, ihr Lieben, wenn wir sehen, dass Paulus manche Dinge schreibt und erwähnt, die die anderen nicht erwähnt haben, weder Petrus noch Johannes. Ja? Sehr, sehr interessant. Kommen wir hier zum Abschluss. Ich muss hier langsam zur Landung ansetzen. Lasst uns zum Schluss einmal überlegen, was wir gelernt haben in diesem Text oder aus diesem Text. Paulus oder Saulus eigentlich war ein Verfolger der Gemeinde gewesen und im weiteren Sinne, eigentlichen Sinne, der Verfolger des Herrn Jesus. Ja? Als Jesus dem Saulus begegnet ist vor den Toren der Stadt Damaskus, was hat er gesagt? Warum verfolgst du meine Gemeinde? Was hat er gesagt? Warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? So, als Verfolger Jesu, als Mörder eigentlich, er hat ja die Christen dann ausgeliefert, damit sie eingesperrt werden und wahrscheinlich auch ermordet werden, hätte Paulus eigentlich den Tod verdient, oder? Ja. Aber Gott in seiner Gnade transformiert den Saulus und macht einen Paulus aus ihm. Er krempelt ihn total um und macht ihn zu seinem Diener. Aus einem Verfolger und Mörder der Gemeinde wird ein Apostel des Herrn Jesu, ein Verkündiger des Evangeliums. Und wir denken darüber nach und sagen, Amazing Grace, das passt auf den Apostel Paulus. Da sehen wir die Gnade Gottes am Werk. Ihr Lieben, denken wir, in unserem Leben war das anders gewesen. Wir alle haben den Tod verdient, oder? In unserer Sünde. Wir alle hätten den Tod verdient. Und deshalb singen wir auch richtig in einem der Lieder von Philipp Friedrich Hiller: Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Und dann fragt er, wo kam dies her? Warum geschieht's? Was ist die Antwort? Erbarmung ist's und weiter nichts. Gnade Gottes in unserem Leben. Gnade Gottes in unserem Leben. Und ihr Lieben, wenn wir heute von dieser Gnade noch nichts wissen, weil wir unser Leben Jesus, dem Erlöser, noch nicht anvertraut haben, wenn wir nicht in seiner Nachfolge sind, heute haben wir die Möglichkeit, das zu tun. Wenn Gott in seiner Gnade uns jetzt durch den Heiligen Geist ruft, und wenn er das tut, ihr merkt das, ihr werdet das merken, dann wollen wir uns aufrichtig an Jesus Christus hinwenden in Buße und unser Leben ihm anvertrauen. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.